Deutschlandfunk.
Das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem im Vatikan eine denkwürdige Veranstaltung begonnen hat, eine Missbrauchskonferenz, mit der der Papst ein Zeichen setzen will, dass es die katholische Kirche ernst nehme mit dem Kampf vor allem gegen Kindesmissbrauch. Außerdem gehen wir in dieser Stunde bis Mitternacht ganz ausführlich auf das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein, wonach Kranke und Menschen mit Behinderungen nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden dürfen. Warum mussten die Karlsruher Richter das schon wieder für die Politik entscheiden und wie wird dieser Richterspruch jetzt umgesetzt? Das lasse ich mir dann nachher von Dietrich Oellers von der CDU erläutern. Doch damit erst einmal nach Rom, wo bei der heute begonnenen Missbrauchskonferenz die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche auf dem Spiel steht. Denn die vielen Skandale wurden ja lange verdrängt. Aber Menschen, die die Kirche ständig kritisieren, so Papst Franziskus heute zum Auftakt, seien für ihn die Freunde, Cousins und Verwandten des Teufels. Über die Konferenz aus Rom. Tassilo Vochheimer.
Der Papst selbst gab am Anfang die Richtung vor.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia.
Hören wir auf den Schrei der Kleinen, die nach Gerechtigkeit verlangen, sagte Franziskus, um dann gleich eine Erwartung zu formulieren. Das heilige Volk Gottes schaut auf uns und erwartet von uns nicht einfache, selbstverständliche Missbilligungen, sondern konkrete Maßnahmen, die wirksam umzusetzen sind. Es braucht Konkretheit. Damit das Treffen eine klare Linie bekommt, ließ Franziskus eine Stoffsammlung mit Denkanstößen verteilen. Ich erlaube mir, euch einige wichtige Kriterien an die Hand zu geben, die von den verschiedenen Kommissionen und Bischofskonferenzen erarbeitet wurden. Sie stammen von euch. Ich habe sie ein wenig zusammengestellt. Das zweiseitige Papier enthält 21 sehr unterschiedliche Punkte. Gleich zu Beginn wird vorgeschlagen, den Bischöfen und Ordensoberen ein Handbuch zur Verfügung zu stellen, mit klaren Anweisungen, was in Missbrauchsfällen zu beachten ist. Außerdem soll es unabhängige Anlaufstellen für Missbrauchsopfer geben und Bildungsmaßnahmen zum Erkennen und Bekämpfen von Missbrauch. Ebenso wird eine sorgfältigere Personalauswahl in allen Bereichen der Kirche vorgeschlagen und das Heiratsalter für Frauen soll im weltweit gültigen Kirchenrecht von 14 auf 16 Jahre angehoben werden. Bis jetzt gilt das noch nicht für alle Länder. Anschließend wurden die Teilnehmer mit vorher aufgezeichneten Aussagen von 5 Missbrauchsopfern konfrontiert. Welche Wirkung diese hinterlassen hatten, war dem von den Philippinen stammenden Kardinal Luis Antonio Tagle anzumerken, der gleich im Anschluss den Eröffnungsvortrag zu halten hatte. Unter Tränen sagte er, dass die Wunden, die die Missbrauchsskandale geschlagen hätten, ihn an die Wundmale Christi am Kreuz erinnerten. Die Wunden des auferstandenen Christus tragen die Erinnerung unschuldigen Leidens. Aber sie tragen auch die Erinnerung an unsere Schwachheit und Sündhaftigkeit. Ganz ähnlich äußerte sich der Erzbischof von Malta, Charles Cicluna, der die Bischöfe aufforderte, Verantwortung zu übernehmen. Die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale sei wie ein Kreuzweg. Die Bischöfe und die anderen Kirchenoberen könnten sich nicht wegducken.
This is a via crucis. We bishops and other church leaders cannot miss.
Welche konkreten Veränderungen die Versammlung schließlich bringen wird, ist noch unklar. Am Ende des ersten Tages ist allerdings ein Sog des Wandels spürbar, dem sich die Teilnehmer wohl nur noch schwer entziehen können.
Das Bundesverfassungsgericht hat Vorschriften des deutschen Wahlrechts heute gekippt. Bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen dürfen nicht länger von Wahlen ausgeschlossen werden. So haben die Karlsruher Richter das heute entschieden. Bernd Wolf mit den Einzelheiten.
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist derjenige, heißt es im Bundeswahlgesetz, für den, und zwar für alle seine Angelegenheiten, ein Betreuer bestellt ist. Außerdem durfte bisher nicht wählen, wer eine Straftat begangen hat und dabei schuldunfähig oder nur vermindert schuldfähig war und deswegen nicht im Gefängnis, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Diese beiden Regelungen hat der Zweite Senat unter Gerichtspräsident Andreas Voskuhle für verfassungswidrig erklärt. Diese Regelungen verstießen gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Der besagt, dass grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger des Staates unabhängig von individuellen Merkmalen an Wahlen teilnehmen dürfen. Der Wahlausschluss von Behinderten verstieße auch gegen das Verbot der Benachteiligung von Behinderten, wie es im Gleichheitssatz des Grundgesetzes steht. 8 Bürger, 6 Männer und 2 Frauen, dürften an der Bundestagswahl 2013 nicht teilnehmen. Dagegen haben sie beim Verfassungsgericht Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. 7 mit Erfolg. Ein Teil von ihnen stand unter der Obhut eines Betreuers, früher Vormund. Die anderen waren wegen Schuldunfähigkeit in der Psychiatrie untergebracht. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gibt es im Wahlrecht zum Bundestag diese Einschränkungen für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen. Zuletzt durften danach über 81.000 vollbetreute Bürger nicht wählen gehen. Valentin Eichele von der UN-Behindertenrechtskonvention in Berlin hatte immer wieder erklärt, dass die seit 2009 bei uns geltende Konvention einen solchen pauschalen Ausschluss verbiete. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD von 2018 steht, man wolle das Wahlgesetz ändern. Passiert ist bisher nichts. Jetzt machen die Verfassungsrichter Vorgaben. Ein pauschaler Ausschluss von Wahlen für alle, denen ein Gericht einen Betreuer für alle Angelegenheiten bestellt hat, geht nicht. Künftig muss eine differenzierte Typisierung derer, die, weil betreut, nicht wählen dürfen, her. Alles andere wäre Willkür. Schließlich gäbe es viele tausend Menschen, die psychisch oder geistig genauso beeinträchtigt sind wie die gerichtlich Betreuten, von Familienangehörigen versorgt werden. Und die dürfen wählen. Wahlrecht ja oder nein hinge also von Zufälligkeiten ab. Auch alle Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit nicht im Gefängnis, sondern in der Psychiatrie sitzen, dürfen nicht pauschal vom Wahlrecht, dem zentralen demokratischen Mitwirkungsrecht, so die Richter, ausgeschlossen werden. Die Unfähigkeit, das Unrecht einer Straftat einsehen zu können, bedeutet nicht, auch Sinn und Zweck einer Wahl nicht verstehen zu können. Der Gesetzgeber muss nun handeln. Zwar darf er Bürger von Wahlen ausschließen, wenn diese krankheitsbedingt an der Kommunikation zwischen Staat und Volk, also Regierenden und Regierten, nicht teilnehmen können, so Karlsruhe. Aber der Wahlausschluss darf nicht willkürlich sein und nicht über einen Kamm geschoren werden. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, begrüßte den Beschluss der Verfassungsrichter. Dusel forderte die Koalition, insbesondere die Union, auf, das verfassungswidrige Wahlgesetz nun schnell zu ändern. Unklar ist, ob das bis zur Europa- und einigen Kommunalwahlen am 26. Mai noch zu stemmen ist.
Kranke und behinderte Menschen dürfen nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden. Der Gesetzgeber muss handeln, aber wie? Wilfried Oellers ist in der Bundestagsfraktion von CDU/CSU der Beauftragte für die Belange behinderter Menschen. Herr Oellers, Menschen mit Behinderung nicht pauschal von Wahlen ausschließen. Warum hat es für diese Vorgabe jetzt wieder einmal das Bundesverfassungsgericht gebraucht? Also warum konnte die Politik, warum konnte die Große Koalition das nicht selbst regeln?
Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das Thema inklusives Wahlrecht angehen wollten. Und wir haben uns ja auch soweit darauf verständigt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Nummer 2 streichen. Paragraph 13 Nummer 2 ist der Wahlausschluss für Menschen, die unter Vollbetreuung stehen.
Also das, was heute da vom Bundesverfassungsgericht
beschlossen
wurde. Also das Bundesverfassungsgericht schreibt Ihnen jetzt vor, was eigentlich im Koalitionsvertrag ohnehin schon steht.
Ja, aber es ist ja nicht so, als wären wir nicht auf dem Weg, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Es ist so, dass wir dann aber auch gesagt haben, dass eben ein ersatzloses Streichen nicht erfolgen solle. Und zwar in der Gestalt, dass eine Ausnahme bezüglich des Wahlrechts dann noch erfolgen sollte, wenn eben die sehr schwierig zu fassende Abgrenzung zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung des Wahlrechts, das ist ja entscheidend, dass jede Person selbstbestimmt ihre Wahl ausüben kann. Und wenn eben diese Entscheidungsfähigkeit nicht besteht, dass dann auch eine Ausnahme davon gemacht werden kann. Und genau das bestätigt ja auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Jetzt sagt die SPD, mit den Fachpolitikern der Union, also mit Ihnen, habe man sich schon längst geeinigt. Die CDU-Spitze oder die Unionsspitze habe sich dem dann aber widersetzt. Ist das so? Dauert es deswegen jetzt so lange, das umzusetzen?
Es ist so, dass wir mit den Kollegen aus der SPD-Fraktion in Gesprächen sind und dass das Verfahren läuft. Wir haben auch gute Gespräche gehabt. Und das Verfahren werden wir jetzt natürlich auch nach der Entscheidung auch fortsetzen.
Mhm. An was klemmt es dann?
Es klemmt daran, dass die SPD diese Norm ersatzlos streichen will. Wir aber sagen, naja, es gibt eben auch Fälle, da müssen wir auch Rücksicht nehmen auf die Wahl als solche, dass eben die Selbstbestimmung im Rahmen der Wahlausübung gegeben ist und damit auch einhergehend, dass die Menschen, die eben beeinträchtigten Menschen wiederum begleiten bei der Wahl, also die Betreuer, auch sicher gehen können, dass sie eben auch diese Assistenzleistung erbringen dürfen. Weil es ist nicht auszuschließen, und das kann man einfach auch nicht ausschließen, dass es Grenzfälle gibt, wo vielleicht auch selbst ein Betreuer sagt, jetzt bin ich mir unschlüssig, ob hier die Ausübung eines Wahlrechts noch selbst erfolgen kann. Und bevor sich der Betreuer selber dann in die Gefahr begibt, strafrechtlich nachher belangt zu werden, dass er eine Möglichkeit hat, das entsprechend überprüfen zu lassen, damit er auch rechtssicher handeln kann. Und darüber hinaus auch die Wahlhelfer in den Wahllokalen nicht, sage ich mal, in schwierige Situationen gebracht werden, die sie selber im Ergebnis auch nicht entscheiden können, die aber gegebenenfalls zu einer Anfechtung einer Wahl führen könnten, wenn ein Dritter hingeht und sagt, Moment, da hat jemand gewählt, der eigentlich gar nicht in der Lage war, eine eigene Entscheidung zu treffen. Mhm. Und dass dieser Fall nicht weit hergeholt ist, zeigt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Da ging es nämlich damals mal um die Frage, dass ein Dritter in Frage stellte, dass, es ging damals um das Wahlrecht von 16-Jährigen, dass diese wählen dürfen. Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, die dürfen wählen, hat auch auf die Einsichtsfähigkeit abgestellt. Das war auch alles in Ordnung, nur das Entscheidende für mich in dem Zusammenhang ist der Umstand, dass es einen Sachverhalt gibt, in dem Dritte das Wahlrecht einer Person anfechten.
Und die SPD, die sieht das nicht so. Also die würde, wenn ich sie recht verstehe, sagen, alle Menschen mit Behinderungen dürfen jetzt, alle grundsätzlich Wahlberechtigten, die dürfen nun auch wählen, also keine Einschränkungen mehr. Gebe ich die Position richtig und damit sind Sie nicht einverstanden?
Richtig, genau. Ja. Also wir wollen auch, nur damit das von der Reihenfolge richtig verstanden wird, wir wollen, dass grundsätzlich erst einmal jeder sein Wahlrecht hat. Punkt. Aber dass dann in Ausnahmefälle, die anlassbezogen sind, dann überprüft werden kann. Also dass nicht das willkürlich geprüft werden kann, sondern es muss eben schon ein konkreter Anlass bestehen. Mhm. Und nur dann soll dann nach unserer Vorstellung das Betreuungsgericht in Anspruch genommen werden können, um da eine Entscheidung zu treffen.
Aber das Gericht muss ja erstmal angerufen werden. Wer ist aus Ihrer Sicht dann derjenige, der das kontrolliert oder der dieses Gericht dann anruft, der das ganze Verfahren dann in Gang setzt?
Der Betreuer.
Der Betreuer.
Der ja auch einen direkten Zugang zu der Person hat.
Wenn der keine Einwände erhebt, dann darf die entsprechende Person...
Dann wird auch kein Verfahren in Gang gesetzt.
Das heißt, wir haben gehört, 80.000 Menschen ganz grob sind in etwa betroffen von diesem Gesetz bisher, dürfen aufgrund dieses Gesetzes bisher nicht wählen. Sie gehen dann davon aus, in wenigen Ausnahmen dürften Menschen dann in Zukunft nicht wählen? Oder Sie kennen sich in der Praxis ja aus, wäre das dann doch eine relativ große Gruppe?
Also ich kann das an Zahlen nicht festmachen, wie viele das jetzt wären. Aber die Regelung, die wir uns vorstellen, soll einen Ausnahmecharakter haben. Und Ausnahmecharakter heißt natürlich dann auch unter bestimmten Voraussetzungen, die auch eng zu fassen sind. Und im Ergebnis muss dann auch das Betreuungsgericht natürlich dann entscheiden. Und es geht, wie gesagt, dann immer um die Abgrenzungsfrage, ist eine selbstbestimmte Wahl möglich oder eben nicht.
Wie weit liegen Sie da jetzt mit der SPD in diesen Verhandlungen auseinander? Wie verfahren ist das? Jetzt gibt es die Vorgabe des Gerichts. Werden Sie das jetzt relativ schnell erledigen können, also da eine Übereinkunft finden, oder sehen Sie das jetzt eher schwierig?
Es ist schwierig, immer eine Zeitvorgabe zu machen. Das sage ich jetzt bei den politischen Erfahrungen, die ich habe hier in den Abläufen, ist das nicht immer ganz einfach vorherzusagen. Aber wir sind in den Gesprächen mit der SPD sehr weit. Und die werden jetzt fortgesetzt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Also Sie sind zuversichtlich?
Ja.
Herr Oellers, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Der CDU-Politiker Wilfried Oellers, im Bundestag Beauftragter seiner Fraktion für die Belange behinderter Menschen. Bald 2 Jahrzehnte ist Deutschland schon in Afghanistan militärisch engagiert, derzeit mit rund 1200 Soldaten. Was als direkte Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September begonnen hat, ist inzwischen zu einer Ausbildungs- und Beratungsmission der NATO geworden. Das Mandat muss immer wieder vom Bundestag verlängert werden, das steht jetzt auch wieder an. Doch nach Unklarheiten, ob sich die USA nun zurückziehen oder nicht, wachsen auch im Bundestag die Zweifel an dem Einsatz. Ein Bericht von Klaus Remme.
Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Dieser Grundsatz wurde heute im Bundestag von mehreren Rednern unterstrichen. Ursula von der Leyen verwies auf die Beratungen der NATO-Verteidigungsminister in der vergangenen Woche und sagte:
Wir sind alle der Meinung gewesen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte noch nicht in der Lage sind, ganz alleine die Sicherheit für ihre Bevölkerung herstellen zu können. Das heißt, die Lage in Afghanistan bleibt weiter schwierig und unsere Hilfe ist auch weiter vonnöten.
Und zwar in gleichem Umfang wie bisher. Das neue Mandat für den Einsatz bis Ende März 2020 sieht die bisher festgeschriebene Personalobergrenze von 1300 Soldaten vor. Die Kosten dafür werden auf gut 360 Millionen Euro veranschlagt. Auch der Bundesaußenminister warb um Unterstützung. In Doha sprechen Vertreter der USA mit den Taliban. Heiko Maas sieht Anfänge eines politischen Prozesses.
Gerade jetzt in dieser Phase kommt es darauf an, vor allen Dingen der afghanischen Regierung den Rücken zu stärken und so erst einen dauerhaften Friedensprozess erst möglich zu machen. Wenn wir erreichen wollen, dass es künftig nicht nur um Terrorismusbekämpfung geht, dass Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht weiter unter die Räder kommen, dann ist die Fortsetzung unseres diplomatischen, zivilen und militärischen Engagements dafür ganz entscheidend.
Aus den Reihen der Opposition kam heute in unterschiedlichen Tonlagen vor allem Kritik. Wie viel Geduld sollen wir noch haben, fragte der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel. Er verwies auf die Geländegewinne der Taliban und auf die schwierige Sicherheitslage im Land. Hampels Bilanz?
Dann hat der ganze militärische Einsatz keinen Sinn gemacht. Wir haben über 54 Soldaten und mehr als ein Dutzend zivile Opfer aus Deutschland zu beklagen. Meine Damen und Herren, es gibt keinen Frieden im Hindukusch. Und wir haben dort nichts zu suchen. Holen Sie die Jungs nach Hause.
Seit langem ist der Einsatz umstritten. Man sei jetzt seit fast 20 Jahren in Afghanistan. Jedes weitere Jahr sei eines zu viel, so Stefan Liebig von der Linksfraktion, der darüber hinaus in Richtung Regierungsbank zweifelte.
Heiko Maas sagte neulich, in Washington hat man mir zugesagt, dass wir in die US-Planungen frühzeitig eingeweiht werden. Das glauben Sie doch selber nicht.
Was will Trump? Auch die Bundesregierung hält mit Blick auf den zukünftigen Kurs der Amerikaner vieles für möglich. Man könne nicht ausschließen, dass sich die Amerikaner ohne Abstimmung zurückziehen, heißt es in der offiziellen Information für die Abgeordneten. Sicher ist, ein Abzug der US-Truppen würde auch den deutschen Einsatz beenden. Es fehlt jede Exit-Strategie, kritisierte Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Und Agnieszka Brugger von den Grünen warf der Bundesregierung vor, viel zu lange zum Eskalationskurs Washingtons geschwiegen zu haben. Gleichzeitig forderte sie Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Das Land sei nun mal nicht sicher. Anfang März müssen die Parlamentarier über eine Verlängerung des Mandats abschließend entscheiden.
Die Debatte über das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr, ein Bericht war das von Klaus Remme. Und wir bleiben in der Bundeshauptstadt. Union und SPD haben ja im Koalitionsvertrag vereinbart, keine Rüstungsexporte mehr an Länder zu genehmigen, die unmittelbar, so heißt es, unmittelbar beteiligt sind am Krieg in Jemen. Dazu gehört natürlich Saudi-Arabien, das wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi ohnehin noch zusätzlich in der Kritik steht. Frankreich und Großbritannien kritisieren den deutschen Exportstopp jetzt, weil der auch Gemeinschaftsprojekte blockiert. Aber der deutsche Außenminister Maas will an dieser Politik festhalten. Aus Berlin Informationen von Theo Gers.
Beim Thema Rüstungsexporte werden die Differenzen zwischen Union und SPD immer deutlicher und Angela Merkel wird beim Herausarbeiten dieser Differenzen zur treibenden Kraft. Ganz aktuell beim Exportstopp gegen Saudi-Arabien und auch ganz grundsätzlich, wenn es um künftige Rüstungskooperationen etwa mit Frankreich geht. Im Fall Saudi-Arabiens ließ die Kanzlerin es heute offen, ob der nach der Ermordung des Journalisten Khashoggi verhängte und noch bis zum 9. März geltende Rüstungsexportstopp verlängert wird. Das erwartet man bei der SPD, doch Angela Merkel wollte sich heute noch nicht festlegen.
Zu der Saudi-Arabien-Frage werden wir Sie informieren, wenn die Zeit da ist, noch. Das sind wir ja im Februar.
Ähnlich spitzt die Bemerkung der Kanzlerin zu künftigen Rüstungsprojekten mit Frankreich. Hier hatte Merkel am Wochenende die SPD vor den Kopf gestoßen mit ihrer Äußerung, dass Deutschland sich auch beim Thema Rüstungsexporte schrittweise auf Länder wie Frankreich zubewegen müsse, wenn man europäisch voranschreiten und gemeinsam Kampfflugzeuge oder Panzer entwickeln wolle. Darüber hatte sich die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles zuletzt irritiert gezeigt, wobei auch ein deutsch-französisches Arbeitspapier eine Rolle spielt, in dem genau das, eine deutsche Hinwendung zu den eher laxeren französischen Vorstellungen bei Rüstungsexporten, angedeutet wird. Für Irritationen bei der SPD hat Merkel dabei kein Verständnis. Das Papier sei doch mit den Sozialdemokraten abgestimmt.
Was das Papier anbelangt, das wir mit Frankreich ausgetauscht haben, auf dessen Grundlage wir jetzt auch weiter schauen werden, auf welche rechtliche Grundlage wir das dann stellen können, das ist selbstverständlich in der Bundesregierung und auch mit der SPD abgestimmt.
Dieses deutsch-französische Papier beschäftigte am Nachmittag auch den Bundestag und auch hier die bekannten Frontlinien. Katja Keul von den Grünen wedelte mit dem Papier genüsslich am Rednerpult.
Gestern hieß es auf unsere Frage noch, so ein Dokument gäbe es nicht. Dabei habe ich es jetzt hier in meiner Hand. Es ist überschrieben mit Common Understanding und beinhaltet kurz gesagt die gegenseitige Zusage, dem anderen nicht reinzureden.
Und zwar bei Rüstungsexporten. Empörung darüber auch bei den Linken. Die Regierung sei dabei, die strengen deutschen Exportrichtlinien zu schleifen, damit Waffen künftig leichter exportiert werden könnten, so die Abgeordnete Sevim Dadelen. Die Gegenrede dazu kam, wie bestellt, von Joachim Pfeiffer, CDU. Wer europäische Rüstungskooperationen bejahe, müsse auch gemeinsame Exportrichtlinien erarbeiten.
Der offensichtlich, Frau Keul, auch von Ihnen befürwortete gemeinsame Ansatz mit Frankreich, ein Kampfflugzeug der Zukunft zu entwickeln und einen Panzer der Zukunft zu entwickeln, den wird es nur geben, wenn man sich gemeinsam auch auf die Kriterien, nicht nur die technischen, sondern auch über die Endverwendung verständigt. Sonst werden die Franzosen dieses mit uns nicht machen.
Genau das treibt Union und SPD aber auseinander. Nils Schmidt, SPD.
Wir erwarten schon, bevor man in die Weite der europäischen Zusammenarbeit geht, dass man erstmal die Hausaufgaben in Berlin macht und dass wir jetzt endlich vom Wirtschaftsministerium Antwort darauf bekommen, wie wir diese Schärfung der Rüstungsexportrichtlinien durchsetzen wollen.
Heißt übersetzt, europäische Rüstungskooperationen wollen auch die Sozialdemokraten. Dies aber nur, wenn es im Kern bei den strengen deutschen Exportrichtlinien bleibt. Die Länder wie Frankreich dann übernehmen müssten, aber nach Lage der Dinge nicht übernehmen wollen.
Der Streit um die deutschen Rüstungsexporte aus Berlin, Informationen von Theo Gers. Sie hören den Deutschlandfunk, unser Journal vor Mitternacht und um 23 Uhr und gleich 33 Minuten. Jetzt unsere Kurzberichte. Die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich nun doch auf den lange umstrittenen Digitalpakt einigen können und der Bundestag hat zugestimmt. Hanna Liesenfeld.
Eine Zweidrittelmehrheit war erforderlich und die gab es dann auch im Bundestag. Zwar versuchte die AfD, die Abstimmung von der Tagesordnung zu setzen, doch das lehnten die anderen Fraktionen ab. Mit großer Mehrheit nahmen die Abgeordneten die Änderung des Grundgesetzes an. Mit der Reform soll es für den Bund einfacher werden, die Bundesländer finanziell zu unterstützen. So kann auch der Digitalpakt Schule umgesetzt werden. Der soll schnelles Internet, Tablets und digitale Lerninhalte in die Klassenzimmer bringen. Darüber hinaus soll es durch die Grundgesetzreform Hilfen vom Bund für soziale Wohnungen und den öffentlichen Nahverkehr geben. Bund und Länder hatten lange über die Reform gestritten. Die Ländervertreter im Bundesrat befürchteten unter anderem, der Bund würde sich zu sehr in ihre Angelegenheiten einmischen. Die Gesetzesänderung ist ein Kompromiss, auf den sich Bund und Länder gestern Abend im Vermittlungsausschuss geeinigt hatten. Damit die Reform in Kraft tritt, müssen nun noch die Ländervertreter im Bundesrat zustimmen. Auch hier ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Abstimmung findet voraussichtlich Mitte März statt.
Der Strafrechtsparagraf 219a, das Werbeverbot für Abtreibungen, wird nicht abgeschafft, sondern nur ergänzt, zum Leidwesen der Opposition. Aber das hat die Große Koalition heute so durch den Bundestag gebracht. Dagmar Pepping.
371 Ja-Stimmen, 277 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Die Mehrheit für die Reform des Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches war deutlich. Ärzte und Kliniken dürfen künftig darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wie der Eingriff abläuft, dürfen sie aber weiterhin nicht veröffentlichen. Das bleibt strafbar. Außerdem soll die Bundesärztekammer eine aktuelle Liste führen, welche Mediziner Abbrüche vornehmen. Die SPD hätte den Paragraphen 219a gerne abgeschafft, betonte die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Der Kompromiss mit der Union bringe aber einen Riesenfortschritt für Frauen, sagte sie. FDP, Linke und Grüne kritisierten die Reform und plädierten dafür, den Paragraphen zu streichen. Die AfD lehnte die Gesetzesänderung der Großen Koalition ebenfalls ab. Ihr geht die Lockerung des Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche zu weit.
Die AfD soll dem Bundestag eine falsche Spenderliste vorgelegt haben. Gottlob Schober.
Nach Recherchen von Report Mainz und dem Spiegel hat die Partei eine zumindest in Teilen falsche Spenderliste übermittelt. Konkret geht es um 14 Personen, die dem Kreisverband der heutigen AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017 insgesamt rund 130.000 Euro gespendet haben sollen. Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher der in der Sache ermittelnden Staatsanwaltschaft Konstanz, die bisherigen Vernehmungen hätten die Zweifel bestätigt, dass es sich bei den Personen tatsächlich um die angeblichen Spender handelt. Nach Recherchen von Spiegel und Report Mainz bestreiten mehrere der angeblichen Spender inzwischen, Geld für die Partei gespendet zu haben. Vielmehr hätten sie lediglich ihre Namen hergegeben. Dies bestätigten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Im Gegenzug soll den angeblichen Spendern auch Geld geboten worden sein. Die AfD selbst sieht sich als Opfer. Der Pressereferent von Alice Weidel sagte, es werde immer deutlicher, dass hier ein Parteikonto eines Kreisverbandes kontaminiert worden sei, um Frau Weidel und der AfD zu schaden.
Das südamerikanische Venezuela schließt die Grenze zu Brasilien. Anne-Kathrin Mellmann.
Im venezolanischen Machtkampf hat die sozialistische Regierung die Schließung der Grenze zu Brasilien angekündigt. Regierungschef Nicolas Maduro sagte, sie bleibe bis auf Weiteres geschlossen, um das venezolanische Volk zu schützen. Provokationen müsse man rechtzeitig begegnen. Außerdem erwäge er eine vollständige Abriegelung der Grenze zu Kolumbien. Die Maduro-Regierung hat in den vergangenen Tagen Häfen geschlossen und den See- und Luftweg zu den nahegelegenen ABC-Inseln in der Karibik gesperrt. Grund ist der Streit um ausländische humanitäre Hilfe, die im kolumbianischen Cúcuta auf Weitertransport nach Venezuela wartet. Übergangspräsident Juan Guaidó will die Hilfsgüter am Samstag ins Land bringen. Die Maduro-Regierung hat die Armee in Alarmbereitschaft versetzt und die Grenzsicherung in Cúcuta verstärkt. Venezuelas Bevölkerung leidet seit Jahren unter einer katastrophalen Versorgungslage. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Laut Nicolas Maduro ist die humanitäre Krise eine Erfindung der US-Regierung, um eine Intervention zu rechtfertigen.
Und damit in die Türkei. Vor dem Istanbuler Justizpalast haben heute zahlreiche Anwälte und auch oppositionelle Parlamentsabgeordnete protestiert. Karin Senz.
Es sollen über 100 Anwälte und Oppositionelle gewesen sein, so die Veranstalter. Sie hatten sich auf der Treppe des Istanbuler Gerichtsgebäudes versammelt, aus aktuellem Anlass. Ein Berufungsgericht hatte Verurteilungen von Mitarbeitern der vor kurzem noch regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet bestätigt. 7 von ihnen müssen ins Gefängnis, andere können nochmal Einspruch einlegen und bleiben vorerst frei. Der Anwalt Tora Pekin nannte die Entscheidung des Berufungsgerichtes das Ende der Pressefreiheit in der Türkei. Pekin vertritt die frühere Cumhuriyet-Wirtschaftsjournalistin Pelin Ünker. Sie musste sich am Vormittag wegen ihrer Berichterstattung zu den Paradise Papers und Steuervermeidungsmodellen vor Gericht verantworten. Unter anderem hatte sie der Schwiegersohn von Präsident Erdogan und heutige Finanzminister Al-Bayrak wegen Rufschädigung verklagt. Der Prozess würde auf Ende März vertagt. Gestern wurde auch bekannt, dass der frühere Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar in einem weiteren Verfahren zusammen mit dem Kulturmäzen Osman Kavala angeklagt ist. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert im Zusammenhang mit den Gezi-Park-Protesten 2013 lebenslange Haftstrafen.
Karin Senz und soweit unsere Kurzberichte. Sie hören den Deutschlandfunk und um 23 Uhr und gleich 39 Minuten. Jetzt wie gewohnt zu den Finanzmärkten, zur Frankfurter Börse, wo der deutsche Index DAX heute ganz leicht zugelegt hat. Ulla Herrmann.
Es war ein ruhiger Handelstag. Der DAX in Frankfurt stieg lediglich um 21 Punkte auf 11.423. Die Handelsstreitigkeiten in der Welt lähmten Investoren, außerdem die düsteren Konjunkturaussichten. Und nicht einmal die Bilanzen aus den Unternehmen konnten überzeugen. Sprit, Persil, Pril und Perwoll. Dies sind nur einige Marken des Waschmittelherstellers Henkel. Doch die Geschäfte mit Reinigungs- und Waschmitteln sind schwieriger geworden. Denn die Konsumgüterhersteller liefern sich einen erbitterten Kampf um die Kunden. Der lange erfolgsverwöhnte Düsseldorfer Wasch- und Körperpflegemittelkonzern verdiente deshalb im vergangenen Jahr weniger. Noch gibt sich der neue Henkel-Chef zwar optimistisch, allerdings setzte sich der Unternehmenslenker für dieses Jahr bescheidenere Wachstumsziele. Damit Aktionäre dennoch bei der Stange bleiben, erhöht Henkel die Dividende. An der Frankfurter Börse hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Henkel-Aktien stiegen um gerade mal 1%. Auch die Anleger der Deutschen Telekom dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Doch Aktien der Telekom legten am Ende nur 0,5% zu. Nicht ambitioniert genug, die Wachstumsaussichten, hieß es an der Börse. Schlimm erwischte es Siltronic. Der Hersteller von Silizium-Wafern, aus denen Computerchips gestanzt werden, rechnet mit rückläufigen Gewinnen in diesem Jahr. Damit verschreckte der MDAX-Konzern seine Investoren. Aktien von Siltronic brachen um 9% ein.
Minimale Gewinne also an der Börse in Frankfurt, ein Bericht von Ulla Herrmann. An der Wall Street dagegen rote Zahlen. Der Dow Jones Index hat 0,4% nachgegeben und notiert jetzt mit 25.850 Punkten. Der Nasdaq 0,39% verloren und der steht jetzt bei 7.460 Punkten. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag, unser Journal vor Mitternacht. Auf einem Campingplatz in Lüttke bei Bad Pyrmont in Nordrhein-Westfalen sind den Ermittlern zufolge rund 10 Jahre lang mindestens 29 Kinder missbraucht worden. Schlimme Verbrechen und ein Skandal, der sich jetzt noch ausweitet. Denn offenbar sind im Polizeigewahrsam große Mengen an Beweismitteln verschwunden. Darüber hat heute Innenminister Reul informiert. Eigentlich unvorstellbar. Schwacher Trost, wie das passieren konnte, das sollen jetzt gleich 5 Sonderermittler herausfinden. Moritz Küpper mit den Einzelheiten.
Ein Alu-Koffer und eine Hülle mit etwa 155 Datenträgern würden seit mehreren Wochen in der Kreispolizeibehörde Lippe vermisst, so Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, auf einer eiligst einberufenen Pressekonferenz im Düsseldorfer Landtag.
Auf diesen CDs und DVDs befinden sich nach einer ersten Sichtung, die von der Polizei gemacht worden ist damals, hauptsächlich Installationssoftware, Musik und Filme. Kinderpornografisches Material wurde bei dieser Erstsichtung nicht festgestellt. Ausschließen können wir beide das allerdings nicht, weil wir die nicht gesehen haben.
Insgesamt seien in dem Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lüchte 15 Terabyte sichergestellt worden. Das nun vermisste Material mache 0,7% des Gesamtbeweismaterials aus. Warum die Datenträger aus dem Raum in der Polizeibehörde Lippe verschwunden sind, konnte Reul zunächst nicht sagen. Er wollte Vorsatz nicht ausschließen, sagte einzig, dass das Material zugänglich gewesen sei.
War nicht so abgesichert, wie man hätte absichern müssen. Insofern konnten da relativ viele Leute dran.
Als Reaktion auf dieses Verschwinden von wichtigen Beweisstücken seien nun mehrere Sonderermittler eingesetzt worden, unter anderem vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen.
Sie haben in einem ersten Schritt den Auftrag, den Verbleib dieser CDs zu klären und sie im besten Fall wiederzufinden. Diese 5 Beamte lassen da derzeit keinen Stein auf dem anderen. Sie haben in diesem Rahmen bereits festgestellt, dass es auch bei der Auswertung der Asservate zu schweren handwerklichen Fehlern gekommen ist. Das gilt sowohl für die Auswahl des eingesetzten Personals als auch für die Struktur der Ermittlungen. Und das alles macht mich fassungslos.
Den Ermittlern in Bielefeld, so Reul, lägen jedoch nach eigener Einschätzung genug Beweismaterial vor.
Mit anderen Worten, die Tatverdächtigen in diesem Fall werden höchstwahrscheinlich auch ohne diese CDs oder DVDs überführt werden können.
Dennoch, man dürfe nicht drumherum reden.
Man kann hier nicht mehr von Versäumnissen reden. Man muss hier von Polizeiversagen sprechen.
Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von Kinderpornografie sitzen als Hauptverdächtige ein 56-Jähriger aus Lüchte, ein 33-Jähriger aus Steinheim und ein 48-Jähriger aus Stade in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Bislang sind 31 minderjährige Opfer im Alter zwischen 4 und 13 Jahren identifiziert. Sie kommen zum Großteil aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Parallel zu diesen Ermittlungen, und das macht den Verlust des Beweismaterials nun noch brisanter, gab es auch direkt Ermittlungen gegen die Polizei.
Am 29. März, in gut einem Monat, will Großbritannien die EU verlassen. Nur wie, das steht immer noch nicht fest. Die Premierministerin May findet einfach keine Mehrheit für den mit der EU ausgehandelten Vertrag. Gestern war sie zum Nachverhandeln noch einmal in Brüssel und hat anschließend von Fortschritten gesprochen, obwohl die EU an dem Vertrag nichts mehr ändern will. Kann eine Zusatzerklärung da noch eine Lösung bringen? Peter Kapern berichtet aus Brüssel, wo heute der britische Oppositionsführer Corbyn zu Gast war.
Gestern die Premierministerin, heute der Oppositionsführer. Britische Spitzenpolitiker geben sich in Brüssel die Klinke in die Hand und sie hinterlassen dabei einen desaströsen Eindruck. Sie setzen auf EU-Parkett nahtlos ihre innenpolitischen Positionskämpfe fort. So Elmar Brok, der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion, nach seinem Gespräch mit Labour-Chef Jeremy Corbyn. Gestern hatte Premierministerin Theresa May mit Kommissionschef Juncker gesprochen. Mays Sprecher verlangte anschließend erneut Änderungen am Austrittsvertrag, den die britische Regierung mit der EU ausgehandelt hat. May sprach nach dem Treffen sogar von Fortschritten, die in dieser Sache erreicht worden seien. Eine Aussage, die überrascht angesichts der Tatsache, dass Jean-Claude Juncker heute früh zu Protokoll gab, er sei nicht optimistisch, dass ein ungeregelter Brexit noch verhindert werden könne. Eine Einschätzung, die auch Labour-Chef Corbyn teilt.
The danger of a no-deal exit from the European Union for Britain is a very serious and very present one.
Ernsthaft und gegenwärtig sei die Gefahr, dass es einen No-Deal-Brexit gebe, so Corbyn. In Brüssel haben die Akteure die Hoffnung allerdings noch nicht gänzlich aufgegeben, dass durch eine Kooperation von Regierung und Opposition in London doch noch eine Mehrheit für einen geregelten Austritt organisiert werden kann. Corbyns Auftritt in Brüssel nährte diese Hoffnungen allerdings nicht. Statt Kooperation anzubieten, griff er die britische Regierungschefin an. Die Premierministerin besteht auf ihrem Vertrag und lässt einfach die Zeit verstreichen. So wie May darauf beharrt, die Klausel zum Grenzregime an der irisch-nordirischen Grenze im Austrittsvertrag abzuändern, um ihn dann durchs Unterhaus zu bringen, beharrt Corbyn darauf, dass London ein völlig neues Abkommen über eine Zollunion mit Brüssel aushandeln müsse. Das Problem dabei, weder für Mays Vorhaben noch für Corbyns Plan gibt es im britischen Unterhaus eine Mehrheit. Und zu einer Kooperation im Interesse ihres Landes sind die beiden bislang nicht bereit. Fassungslos seien die Europaabgeordneten daher den Ausführungen Corbyns heute gefolgt, berichteten Teilnehmer anschließend. Während der Labour-Chef im Europaparlament zu Besuch war, hatte Theresa May ihren Rechtsexperten, Attorney General Geoffrey Cox, zur EU-Kommission geschickt. Dort arbeitet er mit Brüsseler Fachleuten an einer extrem komplizierten politischen Erklärung. Sie soll dem Austrittsvertrag, den die EU nicht zu ändern bereit ist, hinzugefügt werden. Inhaltlich geht es um den Wunsch der Briten, rechtsverbindlich zu versichern, dass der sogenannte Backstop keine Falle ist, in der Großbritannien trotz Brexit auf immer und ewig an die EU gebunden sein könnte. Nur mit einer solchen Zusicherung könne es eine Mehrheit für den Austrittsvertrag im Londoner Unterhaus geben, so Theresa May. Sie will also den Backstop relativieren, was die EU aber gerade ausschließt. Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, ihm fehle die Fantasie, wie man so gegenteilige Zielsetzungen in Worte fassen könne, die beide Seiten zufriedenstellen. Deshalb, so sagen es Diplomaten in Brüssel, spiele jetzt auch die EU auf Zeit. Erst unmittelbar vor dem Brexit am 29. März sei sie bereit, einer Zusatzerklärung zum Austrittsvertrag zuzustimmen. Die würde dann nach Brüsseler Lesart den in London so verhassten Backstop zwar nicht außer Kraft setzen. Trotzdem bestehe dann vielleicht angesichts der unmittelbar bevorstehenden Katastrophe eines ungeregelten Brexits dennoch die Möglichkeit, im Unterhaus eine Mehrheit für den Vertrag zu finden.
Unser EU-Korrespondent Peter Kapern und wir bleiben noch kurz in Brüssel, denn dort war heute die schwedische Schülerin Greta Thunberg zu Gast, die mit ihren Schulstreiks zu einer Art Protestikone geworden ist. Ihren Auftritt in Brüssel hat Paul Vorreiter verfolgt.
Greta Thunberg ist das Gesicht der weltweiten Klimademos von Schülern. Als solche ist sie Ikone und Hassobjekt zugleich. Entsprechend groß war das Interesse heute, als sie in Brüssel bei einer Konferenz mit zivilgesellschaftlichen Gruppen über die Zukunft des Klimas sprach und was die EU dazu beitragen kann und sollte. Thunberg sprach dabei auch ihre Gegner an. Sie wolle nicht, dass bei der Debatte über die Schülerdemos vom eigentlichen Thema abgelenkt werde. Nein, weder seien die Demos fremdgesteuert, noch drückten sich die Schüler vor dem Unterricht. Nachsitzen müssten die Politiker.
Since our time is running out, we have decided to take action. We have started to clean up your mess. and we will not stop until we are done.
Thunberg und ihre Generation hätten begonnen, aufzuräumen, den Schaden zu beseitigen, den Politiker angerichtet hätten, die die Klimakrise zu lange vernachlässigten. Die Schüler hätten dabei keine eigene Agenda. Sie stützten sich auf wissenschaftliche Expertise und auf die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens und des Weltklimarates, hob die 16-Jährige hervor. In ihrer Rede im Kommissionsgebäude appellierte sie an die Europäische Union, mehr zu unternehmen. Mindestens 40% will die EU bis 2030 an Kohlenstoffdioxid einsparen. Die 16-Jährige zweifelt, dass das ausreicht. Reichen wird, um die Klimaerwärmung zu begrenzen.
This target is not sufficient to protect the future for children growing up today. If the EU is to make its fair contribution to staying within the carbon budget for the 2-degree limit, then it needs a minimum of 80% reduction by 2030.
Die EU müsse ihre Anstrengungen also verdoppeln. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist auf die Forderungen der 16-jährigen Schwedin nicht direkt eingegangen. Im Anschluss an ihre Rede betonte er, dass die EU die Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen angetrieben habe, dass man zuletzt ein Freihandelsabkommen mit Japan abgeschlossen habe, das beide Seiten verpflichtet, Klimastandards einzuhalten. Und
zum ersten Mal, dass 25% des zur Verfügung stehenden Geldes zu Klimazwecken ausgegeben wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel.
Ein Paradigmenwechsel, der sich im neuen mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 zeigen soll. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Haushalt noch nicht ausverhandelt ist. Die 16-Jährige will mindestens noch so lange auf die Straße gehen, bis ihr Heimatland Schweden die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllt. Ob ihre Botschaft bei der EU angekommen ist? Mit Blick auf die Rede von Jean-Claude Juncker fiel ihr Urteil eindeutig aus. Greta Thunberg hätte sich mehr erhofft.
He changed the subject a bit. To conflicts and etc. Not very much on the climate crisis, which is sad, of course.
Was für ein medizinischer Durchbruch. Ärzte, Forscher in Heidelberg haben ein neues Verfahren vorgestellt, mit dem Brustkrebs mit einem Test erkannt werden kann. Ganz zuverlässig, so heißt es. Die Uniklinik Heidelberg bezeichnet das bereits als Meilenstein. Doch es gibt auch Fragezeichen. Informationen von Doro Blome-Müller.
Bei der Brustkrebsfrüherkennung ist bislang die schmerzhafte Mammographie die führende Methode. Routinemäßig lassen die aber eigentlich nur Frauen machen, die entweder ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben oder über 50 sind. Gerade bei jüngeren Frauen könnte deswegen der Test hilfreich sein, sagt Christoph Sohn. Er ist ärztlicher Direktor an der Universitätsfrauenklinik Heidelberg und Mitentwickler des Tests.
Vor allem die junge Frau profitiert da davon, insbesondere die Frau unter 50, die Frau mit einem höheren Risiko profitiert. Hier haben wir Trefferquoten um die 80%. Bei der älteren Frau haben wir geringere Trefferquoten, da sind wir um die 70 oder knapp 70%. Aber trotzdem, es ist eine Trefferquote, die sich sehen lassen kann.
Der Test basiert auf dem sogenannten Liquid Biopsy-Verfahren. Das Blut wird auf Tumormarker hin untersucht.
Der Test misst im Blut Botenstoffe, die eine entwickelnde Tumorerkrankung ins Blut absendet. Und das sind viele Parameter, die hier gemessen werden, die ins Verhältnis zueinander gesetzt werden und daraus eine Zahl ermittelt wird, die dann das Risiko angibt.
Im Herbst, so hofft der Heidelberger Frauenarzt, könnte der Test zugelassen werden. Seine Kollegin Tanja Fehm, Direktorin der Frauenklinik an der Uni Düsseldorf, sieht das allerdings skeptisch.
Ich denke, es sind spannende Daten und ich glaube, die große Herausforderung ist es jetzt, den Test wirklich in einer großen Patientengruppe zu validieren. Das ist der nächste Schritt, um dann auch wirklich zu sagen, der Test ist sicher. Das heißt, wenn der Test negativ ist, dann habe ich wirklich keine Krebserkrankung und wenn der Test positiv ist, dann habe ich eine Krebserkrankung.
Der Weg zu einem verlässlichen Ergebnis ist allerdings noch sehr weit. Zudem ist kein Test, kein Verfahren 100%ig sicher. Bis jetzt jedenfalls. Und so sieht auch Testentwickler Christoph Sohn sein Verfahren nur als ersten Schritt vor einer möglichen Mammographie oder gar Biopsie, selbst wenn alle noch ausstehenden Studien erfolgreich verlaufen.
Wir können auf die Bildgebung nicht verzichten, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, wir nehmen das letztendlich als Einstieg, einen Bluttest. Und wenn da eine Auffälligkeit ist, gehen wir weiter. So kann ich mir das vorstellen, ja.
Die Kombination macht es und die Selbstvorsorge. Denn Grundlage aller Früherkennung bleibt, überhaupt Tests zu machen. Und die werden meistens veranlasst, weil die Frauen selbst oder ihre Partner Veränderungen in der Brust bemerkt haben.
Ein Bericht von Doro Blome-Müller und damit zur Presseschau. Dietmar Reiche ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Der Bundestag hat ein Gesetz zur Reform des Paragraphen 219a beschlossen. Dazu schreibt die Berliner Zeitung. Auch künftig dürfen Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, auf ihrer Webseite keinerlei weitergehende Informationen darüber anbieten. Erlaubt ist nur der Satz, dass Abbrüche vorgenommen werden. Alles andere steht unter Strafe, weil es als Werbung interpretiert werden und Frauen in ihrer Naivität womöglich zum Abbruch verführen könnte. Das sind die Realitäten im Jahr 2019 in Deutschland. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz ist nicht zufrieden mit dem beschlossenen Kompromiss. Er unterstellt Ärzten, sie könnten nicht seriös und sachlich informieren. Und er wird den Makel nicht los, dass er den direkten, niederschwelligen Zugang zur Information, wichtige Grundlage für die selbstbestimmte Entscheidung der Frauen, unnötig erschwert. Auch auf diese Weise findet Diskriminierung statt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder empfiehlt, statt gegen Schwangerschaftsabbrüche zu kämpfen, sollten Lebensschützer besser für ein gutes Leben mit Kind kämpfen. Das bedeutet, sich zu fragen, was die Gesellschaft tun kann, um Gründe für Abbrüche zu reduzieren. Erst dann wird das Leben geschützt von Kind und Mutter. Mit großer Mehrheit hat das Parlament den Kompromiss zum Digitalpakt für Schulen gebilligt. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg bemerkt, am Ziel ist man damit noch lange nicht. Zu sehr wurden unsere Schulen in der Vergangenheit vor allem bei der digitalen Entwicklung abgehängt, als dass sie diesen Rückstand von heute auf morgen aufholen könnten. Die finanzielle Zuwendung muss einhergehen mit einer klugen Strategie, wie das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Das Handelsblatt appelliert an die Länder, die Mega-Dauer-Herausforderung Digitalisierung nicht nur ihren 16 Lehrer-Bildungsinstituten zu überlassen. Am sinnvollsten wäre eine bundesweite Vernetzung, um schnell mit und voneinander zu lernen und zugleich die knappen Ressourcen zu schonen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Wahlrechtsausschluss für Menschen mit Behinderung, die einen gesetzlichen Betreuer haben, für rechtswidrig erklärt. Der Berliner Tagesspiegel findet es beschämend, dass erst das oberste Gericht entscheiden musste, statt dass der Gesetzgeber die Regelung von selbst geändert hätte, so wie Behindertenverbände es seit Jahren fordern. Wenn die Politik sich beeilt, könnten Behinderte an der Europawahl im Mai vielleicht schon teilnehmen. Die Süddeutsche Zeitung stellt klar, Inklusion ist ein demokratisches Prinzip. Es war daher höchste Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss von Menschen mit Behinderung vom Wahlrecht aufgehoben hat. Menschen mit Behinderung, die deswegen unter umfassender Betreuung stehen, sind Bürger. Sie dürfen nicht entbürgert werden. Demokratie heißt nämlich, alle sollen mitbestimmen, junge und alte, Alt- und Neubürger, Menschen mit und ohne Behinderung.
Die Zeitungen von morgen, schon gelesen von Dietmar Reiche. Nach den Nachrichten beschäftigt sich die Sendung Fazit mit der Debatte um ein Mahnmal für die Opfer deutscher Kolonialherrschaft. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Sagatta im Studio. Eine gute Nacht.